Ja, ich begrüße Sie alle zu einem Vortrag zu einem meiner Lieblingsthemen. Ich habe viele Lieblingsthemen im Buddhismus, aber Muße, Mut zur Muße, ist für mich in den letzten Jahren ein großes Leitthema mit T. Leitthema geworden. Ich weiß, dass es für viele auch ein Leitthema mit D ist, wie Dora, weil sie das eben nicht haben. Und ich möchte Sie heute Abend alle anstiften zur Muße. Ja, die Schwerpunkte meines Vortrags heute folgen der Gliederung des Buches. Ich werde über Herausforderungen sprechen, denen wir uns gegenübersehen in der heutigen Zeit. Ich werde über Ressourcen sprechen, die wir alle haben, alle. Auch wenn sie manchmal sehr verschüttet sind, aber wir haben sie. Und ein paar Momente eines guten Lebens schreiben. Ja, Herausforderungen unserer Zeit. Ich nenne als erstes mal Ehrgeiz. Geiz in der alten Bedeutung ist Gier. Also die alte Bedeutung von Geiz ist Gier. Und Ehrgeiz ist in dem Sinne Gier nach Ehre. Gier nach jemand sein wollen, Gier nach Status. Und es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen einem gesunden Wunsch, etwas gut machen zu wollen. Ein deutscher Philosoph, Tugendhat, nennt es das Adverbial Gute. Also etwas gut machen wollen. Also niemand will eine schlechte Suppe kochen. Niemand will einen schlechten Artikel schreiben. Niemand will einen schlechten Unterricht machen. Wir wollen eigentlich etwas gut machen. Aber es ist was anderes als Ehrgeiz. Da geht es um den Prozess selber. Da geht es auch um die Freude an dem, was man tut und um so einen Wunsch, etwas gut zu machen. Und dann gibt es ungesunden Ehrgeiz, wo man eben etwas macht, um zu, damit man hinterher ein Sternchen kriegt. Anerkennung kriegt, Geld kriegt, Lob kriegt, mehr Status hat. Also das ist in einer modernen Sprache eher produktorientiert, aber nicht mal das Produkt, was man herstellt, sondern sozusagen auf die Anerkennung, die man darüber kriegt. Und wenn man primär das hat im Leben, also die Gier nach Ehre, die Sucht nach Anerkennung für das, was man tut und nicht so sehr einen Bezug hat zu dem, was man tut, was man gut tun will, dann kriegt man Probleme. Dann ist man sozusagen immer ein bisschen, man guckt sich von außen an, ob das gut ankommt, was man macht und ist nicht mehr so drin in dem, was man tut. Ja, also Ehrgeiz ist ein großes Thema und ich habe mir überlegt, warum das so ein großes Thema zurzeit ist. Und da gibt es ein paar kulturelle Faktoren, die uns da ja, prägen. Und ich nenne mal für die Älteren unter uns einen bekannten Spruch. Ich bin nur okay, wenn. Thomas Harris, ein amerikanischer Psychologe, hat es in den 50ern in der Arbeit mit jungen und älteren Menschen nochmal so erkannt. Und hat diese wunderbare These aufgestellt, das ist die Grundhaltung praktisch aller Menschen in der westlichen Welt. Und nicht die mit einer guten Kindheit, die haben das nicht. Und die, die halt eine schlechte Kindheit hatten, die haben halt dann als Kompensation, ich bin nur okay, wenn. Nein, er sagt, wir hier, also zumindest seit der Reformation, seit das Leistungsprinzip sozusagen das große Thema bei uns ist. Ja? Zeit ist Geld. Ja, und die Tüchtigen, den Tüchtigen gehört die Welt und so weiter. Also seit den letzten 500 Jahren ist das mehr und mehr die Haltung, mit der wir groß werden. Ich bin nur okay, wenn. Es ist also ein Grund für die Neigung, für die Bereitschaft, sich einem ungesunden Ehrgeiz zu unterwerfen. Ja. Ein französischer Ethnologe, René Girard, hat die These vom mimetischen Begehren aufgestellt. Mimesis ist die Nachahmung. Und das ist die Haltung, was hat mein Nachbar? Das will ich auch haben. Wie gut sind die anderen? So muss ich auch sein. Also das ständige Vergleichen mit anderen. Und er sagt jetzt mal, der hat ein großes Buch geschrieben über das Thema Gewalt und Sündenbock und wie das in der Bibel sich entwickelt und wie das in Jesus sich auflöst und so weiter. Also großes Thema, aber seine Grundthese ist, wenn man nicht weiß, was man selber will, neigt man zum nachahmenden Begehren. Wenn ich nicht weiß, was mir wirklich am Herzen liegt, was ich gerne mache, was mir wichtig ist, neigt man dazu, einfach seinen Status, seine Situation, sein Wissen, sein Können zu vergleichen mit anderen Leuten. Und ich meine, es gibt immer mehr Leute, die besser sind, intelligenter sind, klüger sind, schneller sind, emotionaler sind, was auch immer gerade mein Thema ist. Also da ziehe ich immer den Kürzeren. Und das führt zu einer übersteigerten Konkurrenz. Ja. Zu ungesundem Ehrgeiz. Weil wir natürlich, wenn wir nicht das eigene tun, sondern sozusagen das Leben der anderen leben, nach Idealen von anderen, nach Werten von anderen, weil wir nicht so richtig wissen, was wir eigentlich selber wollen, da spüren wir ständig, irgendwas stimmt nicht. So ein kleiner Stachel im Fleisch, irgendwas nagt in uns, das stimmt nicht. Und dann denkt man, ich bin halt nicht gut genug. Ich muss mich halt mehr anstrengen. Ich muss halt mehr leisten. Ich müsste halt noch eine Zusatzausbildung machen. Und noch eine Zusatzausbildung. Ich meine, wir werden ja Sammlerinnen und Sammler von Zusatzausbildungen. Noch ein Scheinchen. Ja? Ja, und ich liebe Erklärungen, die in der Erklärung selber schon einen Weg zeigen, wie man rauskommt. Also wenn er sagt, wenn man nicht weiß, was man wirklich will, was einem am Herzen liegt, neigt man zum nachahmenden Begehren. Da ist ja klar, die Lösung oder der Weg geht darüber, dass man versucht herauszuspüren, was man gerne tut. Ist natürlich klar, das können wir nicht, also sowieso nicht 24 Stunden am Tag, wir müssen ja auch mal schlafen, aber auch nicht 16 Stunden oder auch nicht 8 Stunden am Tag, immer nur das machen, was uns total inspiriert, außerdem verändert sich das ja auch im Laufe des Lebens. Aber irgendwelche Bereiche in unserem Leben sollte es geben, wo wir etwas gerne machen, wo unser Herz mitmacht, wo wir mit dem Herzen bei der Sache sind. Das reduziert ungesunden Ehrgeiz. Also Leute, die gut sind in ihrem Bereich und die das gern machen, die sind nicht so neidisch. Die sind nicht so vergleichend, sondern die freuen sich, wenn jemand anders auch was gebacken kriegt. Und wenn jemand anders was Schönes macht, da müssen sie nicht denken, ich muss das auch können, sondern toll, du machst das, ich mach das. Dann gibt es noch einen anderen Hinweis, den habe ich von C.G. Jung. Der hat in der Analyse des deutschen Charakters die These aufgestellt, dass Menschen in Deutschland aufgrund unterschiedlicher Bedingungen, da spielen viele Faktoren mit, zu einem kulturellen Minderwertigkeitskomplex neigen. Und wenn man Minderwertigkeitsgefühle hat, kompensiert man das gerne mit hohen Idealen. Und da erkenne ich mich durchaus wieder. Wir Deutschen wissen ja genau in allen Bereichen, was am besten ist. Wie man am besten ökologisch und politisch und wie man überhaupt alles richtig gut organisiert und wie man die Welt richtig gut rettet. Das sind wir echt gut. Also wir sind echt gut in Idealen. Jetzt das Interessante, wenn man ein Minderwertigkeitsgefühl hat, sowohl individuell als auch kollektiv, und das mit hohen Idealen kompensiert, entsteht eine innere Spannung. Ja klar, immer, ich bin so klein ohne Hut, und ich möchte aber da oben sein. Da entsteht eine innere Spannung und die macht leistungsbereit. Dann ist man sehr bereit, wenn irgendjemand sagt, mach doch mal, du solltest eigentlich, du müsstest eigentlich, in deiner Situation müsste man mit deiner Ausbildung, also ich meine, guck dir doch die Welt an, da müssen doch noch ein paar Leute mitretten und streng dich mal ein bisschen, also egal jetzt, in welcher Szene man sich bewegt, ob bei VW oder bei Greenpeace oder ob man in ökologischen Kontexten sich bewegt oder in der Industrie, man neigt dann dazu, diese Leistungsansprüche von anderen zu übernehmen. Und auch da an der Erklärung ist wieder wunderbar der Weg gewesen. Man muss sich seine Ideale angucken und sein Selbstwertgefühl. Spannend. Dann gibt es noch einen Aspekt, der betrifft jetzt vor allen Dingen politisch aktive Menschen seit den 68er Jahren. Ich meine, wir haben ja einiges in die Wege geleitet. Wir haben einige Veränderungen hingekriegt. Ja? Also. Und wenn man Dinge verändern kann, wenn man sich einsetzt, ja, in der Gesellschaft, irgendwo im Betrieb und Dinge verändert, dann kriegt man so eine Siegermentalität. Ja, also ich habe das geschafft. Ja, und dann wird man unersetzlich. Ich meine, dann identifiziert man sich mit dieser Siegermentalität. Ich meine, man kann doch ein Frauenprojekt nicht einfach hängen lassen. Da muss man halt, wenn man auf Rente ist, noch weiterarbeiten und am besten 40 Stunden die Woche. Ich meine, es wird ja gebraucht. Also man hat mal Erfolg gehabt. Das gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Aber ich meine jetzt insbesondere die Menschen, die versuchen, Gesellschaft zu verändern, zum Besseren. Ja. Dass wenn man damit Erfolg hat, kann man sich auch identifizieren mit dieser Siegermentalität. Und ich meine, ich glaube, ich habe vor mindestens 20 Jahren, vielleicht auch schon vor 25 Jahren, bei einer DBU-Tagung einen Kurzreferat zum Thema Stress gehalten. Das war vielleicht interessant, weil es natürlich auch in buddhistischen Kreisen vorkommt, dass die Leute, die sich Meditation und Entspannung und Einsicht in die eigenen Muster auf die Fahnen schreiben, dass die auch sehr stark zu Stressanfälligkeit neigen, weil sie sich ja für was Gutes einsetzen. Ich gehöre auch dazu. Ja? Also ich habe das lange, ich musste das auch mühsam lernen, dass man auch mal eine Pause braucht und nicht zum Wohle der Wesen auf dem Zahnfleisch geht. Da haben sie nämlich nicht so arg viel davon. Ja? Vor allen Dingen gestresste Buddhisten sind nicht besonders inspirierend, sondern eher ein bisschen anstrengend. Ja, das sind ein paar kulturelle Faktoren, die beim Leistungsdenken, beim übertriebenen Leistungsdenken, bei ungesundem Ehrgeiz mitspielen. Die klassische buddhistische Erklärung ist, ja, man hängt halt zu sehr an den 8 weltlichen Belangen. Das ist das Streben nach Status, nach Besitz, auch von Wissen, in buddhistischen Kreisen sehr beliebt. Ja, also nicht nur materieller Besitz, das ist ja nicht so wichtig für uns, nicht? Ist ja nicht so wichtig, aber Wissen, Definitionen, am besten noch ein bisschen Sanskrit und ein bisschen Tibetisch. Und ich meine, so richtig, so ein paar Texte wirklich studieren, also ich meine, richtig, nicht nur so in der Übersetzung, ich meine im Original, ja, mit Kommentar. So. Also Status, Besitz, Anerkennung, wie viel tun wir, um Anerkennung zu kriegen und Zuwendung von Leuten? Und wie viel tun wir den ganzen Tag, um schöne Gefühle zu haben? Das sind nochmal 4 weltliche Belange. Ja, und wenn man die dann hat, irgendwie mit viel Einsatz, kostet viel Zeit, ja, viel Energie, viel Geld, dann hat man Angst, dass man sie wieder verliert. Und wenn man sie dann verliert, dann ist man frustriert. Das heißt, wir haben ziemlich viel zu tun auf der Jagd nach 4 Bereichen, nach 4 Belangen und auf der Flucht vor dem Verlust oder dem Versuch, den Verlust zu vermeiden. Das wäre eine buddhistische Beschreibung, warum wir oft so viel tun. Und ich finde die großartig, die 4 Kategorien. Fällt alles rein, was ich kenne. Ja? Entweder Status, und ich meine, das heißt jetzt nicht nur bürgerlicher Status. Ich komme ja aus Berlin, habe in Berlin studiert, also ich komme nicht aus Berlin, aber ich habe in Berlin studiert, wurde da sozusagen als Studentin sozialisiert. Da gab es bestimmte Szenen, da gab es eine bestimmte Art von Status. Der kann auch durchaus darin bestehen, ob jemand, ich komme mit weniger Geld aus als du. Ja, also das ist auch Status. Ja, ich habe die rumpeligste Wohnung. Ich habe überhaupt nichts Neues in meiner Wohnung. Das ist alles vom Sperrmüll. Also kann alles Status sein. Ja, okay, gut. Ja, Wege, gibt es da Wege raus? Aber sicher. Aber leider nur, wenn man das entdeckt. Also, deswegen habe ich jetzt mal 4 kulturelle Faktoren beschrieben und eine buddhistische Erklärung. Und was ich dann mache, ist, ich gucke mir das an und überlege,